ARD.
Around 1:30 p.m. Eastern, earlier this afternoon, U.S. Secret Service agents fired gunshots at the suspect, who they believe was armed and intended to target former President Trump.
Hi everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, US-Amerikanerin und Redakteurin.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und natürlich wollen wir in dieser Folge nochmal auf die weiteren Reaktionen auf das große TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump eingehen, was da vielleicht sich bewegt hat bei den Umfragen oder auch nicht und in diese Richtung gehen. Aber wir müssen wieder mit einer, ja, einer Art Breaking-News-Situation umgehen und wieder über einen möglicherweise versuchten Mordanschlag auf Donald Trump sprechen. Das ist wirklich unfassbar, dass es da wieder sowas in die Richtung gegeben hat. Ganz kurz, für die meisten werden es mitbekommen haben, aber was ist passiert am Wochenende? Donald Trump ist bei seinem Golfclub in Florida eine Runde Golf spielen gewesen, mal wieder, und mit ihm natürlich ein paar Bodyguards, Secret Service, Leibwächter. Und plötzlich sieht einer im Gebüsch ein Rohr, das Mündungsrohr eines Gewehrs oder einer Waffe, und eröffnet seinerseits sofort das Feuer. Ein Tatverdächtiger versucht zu fliehen, aber Augenzeugen können das Nummernschild seines Autos notieren, und kurze Zeit später, gar nicht so weit entfernt, kann die Polizei ihn also aufgreifen. Ein 58-Jähriger aus Hawaii, der auch schon mal aufgefallen ist, weil er der New York Times beispielsweise Interviews gegeben hat vor einiger Zeit, mit seiner Überzeugung, dass die Ukraine unterstützt werden muss im Kampf gegen den Angreifer Russland. Und jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, vielleicht ist das jemand, der sieht, aha, Donald Trump möchte die Unterstützung für die Ukraine zurückfahren, wenn er Präsident wird, also muss ich den vielleicht aus dem Weg räumen. Das ist eine reine Spekulation jetzt erstmal. Es gibt noch wenige Details und der Mann ist erstmal festgenommen worden. Man weiß jetzt auch nicht so richtig seine Motivation. Vielleicht gibt es auch mentale Probleme oder so, und man weiß jetzt nicht so genau. Aber allein die Tatsache, dass gerade 2 Monate nach dem ersten versuchten Attentat auf Trump jetzt offenbar erneut es einen Attentatsversuch gab, denn im Gebüsch, in dem der Mann da sich aufgehalten hat, hat man dann ein Sturmgewehr gefunden mit einer aufmontierten Zieleinrichtung. Also der war nicht zum Golfbälle suchen und sammeln da im Gebüsch, und von daher ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung, dass das jetzt schon wieder so einen Vorfall gab.
Ja, das ist passiert 2-mal innerhalb die letzten paar Monate, innerhalb ein Wahlkampf. Ist wirklich, das haben wir noch nie gesehen in modernen Zeiten.
Schockierend, ja. So,
also viele Politiker und Politikerinnen haben sich geäußert auf X, und besonders Biden und Harris auch haben gesagt, dass, was alle sagen, also dass es gibt keinen Platz für solche politische Gewalt. Das ist keine Antwort, keine Lösung, und Gott sei Dank ist Trump okay. Trump hat sich auch geäußert an Social Media und hat gesagt, dass er ist fit und kämpft weiter für seine Unterstützung. Also
hat sich diesmal auch ausdrücklich beim Secret Service bedankt, dass sie das so früh dann entdeckt haben und die Situation entschärft haben. Beim letzten Mal, vor 2 Monaten, gab es ja die große Debatte, wie da gab es ja Augenzeugen, die gesagt haben, hey, da ist einer aufs Dach geklettert und was macht der da? Und ein Vorsitzender des Secret Service musste gehen, und insofern diesmal glimpflich davongekommen. Im Amerikanischen würde man sagen, the country dodged a bullet. Vielleicht ist das aber auch das unpassende Bild in diesem Fall, also knapp an einer Katastrophe vorbei, möglicherweise. Man weiß es ja nicht so genau, aber man mag sich gar nicht ausmalen, welche Auswirkungen das gehabt hätte, wenn was passiert wäre, vielleicht Trump verletzt worden wäre, nee, oder
aber
so. Das
es macht will man wirklich, gar nicht wissen. Es macht wirklich Sorge in einem Wahlkampfjahr, wo ein Kandidat, nämlich Trump, hat schon gesagt, dass hat schon von dem Wahlbetrug gesprochen und hat seine Unterstützer das auch gesagt, dass er soll nicht verlieren. Und das haben schon viele Freunde hier in Deutschland mich gefragt, was könnte das passieren? Könnte noch eine 6. Januar passieren? Wie würden Leute oder Trump-Unterstützer reagieren, wenn er verliert? Wird es wirklich zum Gewalt kommen? Und das ist eine Frage, also wir hoffen nicht, klar, aber wenn das sowas wieder passiert innerhalb so einer kurzen Zeit, es macht man wirklich Sorgen.
Ja, und gut, in diesem Fall sprechen wir von potenzieller Gewalt gegen Trump, aber das Klima da bei solchen Vorfällen dürfte zumindest noch ein bisschen angeheizter werden. Soweit Also zu diesem Vorfall, zu dem wir jetzt auch gar nicht so viel mehr sagen können, deswegen blicken wir jetzt nochmal zurück auf das große Ereignis der vergangenen Tage, die TV-Debatte. Wir hatten ja eine Sonderfolge direkt im Anschluss schon aufgezeichnet und vor allen Dingen auch unsere persönlichen und subjektiven Eindrücke. Aber ich glaube, der Eindruck, den du vor allem, Jeff, in erster Linie hattest, der hat sich auch bei den meisten Kommentatoren dann so durchgesetzt. Es gab einen relativ klaren Sieger oder Siegerin, muss man ja sagen.
Auf jeden Fall von mindestens von Gucken, von Strategie, wie das gelaufen ist, wie sie unter seine Haut gekommen ist und hat Trump provoziert, war Harris die klare Gewinner. Aber wie gesagt, diese Debatte war nicht eine politische Spiel nur für Pundits und für Politik-Nerds wie wir. Es war ein Kampf um unentschiedene Wähler. Und die Frage ist dann, der Gewinner ist der oder die, die hat die meisten davon überzeugt. Und das ist eine Frage, die wir wirklich noch nicht so richtig antworten können.
Es ist noch ein bisschen früh, um da irgendwelche Auswirkungen wirklich in den Umfragen zu sehen. Das dürfte im Laufe dieser Woche vielleicht erste Reaktion da reinkommen. Aber ja, deswegen ist es noch der erste Eindruck nach wie vor. Ja,
aber auf jeden Fall, viele Leute haben das gesehen. Also 67 Millionen haben der TV-Debatte im Fernsehen geguckt, wahrscheinlich Millionen mehr über Websites oder Streaming. Also das im Vergleich, die meistgeguckte Debatte war in 2016 Clinton, Hillary Clinton und Donald Trump. Und das war 84 Millionen. Also allein die Debatte zwischen Trump und Biden im Juni hatte 73 Millionen Zuschauer.
Ah, die hatte mehr als diese jetzt?
Hatte mehr. Also das hat mich auch überrascht. Ich dachte vielleicht besonders, weil Harris eine neue Kandidatin ist und weil die letzte so schiefgelaufen ist, würde mehr Leute da reinschauen. Aber wie gesagt, vielleicht gab es auch Millionen mehr
trotzdem,
über Websites.
67 Millionen, das ist schon, ich glaube, so viele.
Auf jeden Fall der größte Bühne, dass beide Kandidaten haben, weil die größte Abend so viele
im ganzen Wahlkampf,
erreichen.
Ja, das ist die große Chance gewesen, vor allem für Harris eben sich vorzustellen. So viele wird sie nie wieder auf einmal bekommen bis zum 5. November.
Genau, und das haben wir auch gesehen in die 24 Stunden nach der Debatte. Also nicht nur ich habe gesagt, dass Harris gewonnen hat, aber Harris hat 47 Millionen Dollar reingeholt innerhalb dieser ersten 24 Stunden von 600.000 Spende. Und das ist ein Haul, wie man sagt, wie die Kinder sagen würde.
ein Pfund, würde man wahrscheinlich sagen, ja.
Auf jeden Fall.
Gab es bei Trump denn auch schon Zahlen?
Die Trump-Kampagne hat nicht veröffentlicht, wie viel oder ob er. Okay. Was ich weiß, ist, dass Trumps größter Haul war 53 Millionen in 24 Stunden nach seiner Verurteilung. Also
okay. Die einen sammeln so ein, die anderen sammeln so ein. Auf jeden Fall eine Menge Geld reingekommen für Kamala Harris. Der andere große Punkt, den sie gemacht hat, wenn man so will, war ja nach der Debatte. Das haben wir auch alle mitbekommen und darüber geredet, nämlich das Endorsement von Taylor Swift für sie. Da weiß man auch noch nicht, ob sich das ausgewirkt hat auf die Umfragen oder dann auch das Wahlverhalten im November. Aber man kann zumindest schon mal sagen, sie hat ja auch aufgerufen, sich erstmal zu registrieren zum Wählen. Und da gab es auch eine Menge Traffic daraufhin.
Genau, 400.000 Besuch auf der Website vote.org und das war eine Empfehlung von Swift, hat alle gesagt, dass sie anmelden sollen. Also ob alle diese 400.000 sich angemeldet haben, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall.
Und ob sie dann auch für Harris stimmen, das wissen wir auch nicht.
Genau, das hat sie gesagt, ich habe meine Recherche gemacht und ihr sollt auch eure Recherche gemacht. Auf jeden Fall haben Leute diese Website besucht und das ist schon eine major Motivierung. Also Trump hat auch reagiert. Am Wochenende hat er auf Truth Social geschrieben, I hate Taylor Swift, alle in großen Buchstaben. Also ich lache jetzt, weil das so absurd ist.
Ein bisschen infantil auch, ne?
Also ein bisschen. Also das ist ein grown man, ein Erwachsener, der schon ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten war und will wieder Präsident sein. Und twittert, I hate Taylor Swift. Also vielleicht deswegen war der Attacker am Sonntag ein Swiftie, weiß ich nicht. Aber das ist auch nicht, ich will nicht lustig darüber machen, aber wenn wir über Waffen und Gewalt, also das ist eigentlich heutige Tage gefährlich auch. Und wirklich, er hat eine bestimmte Verantwortung. Und wenn er twittert sowas und er hat Fans, die warten und hängen an jedem Wort, die haben marschiert zum Kapitol am 6. Januar, wenn er das geschrieben und gesagt hat. Also sowas zu schreiben ist wirklich, Irresponsible, also das könnte...
Unverantwortlich, ja.
Auch, ich meine, wir wissen, dass ein Konzert von Taylor Swift in Wien war abgesagt wegen der Androhung von einer Attacke. Und jetzt irgendwas zu schreiben in so einer Art ist wirklich gefährlich. Also wer weiß, was das bringen könnte, aber sie jetzt muss mehr Sicherheit haben. Deswegen, wir haben ein bisschen von der Kansas City Footballspiel gestern Abend geguckt und haben Taylor nicht gesehen, vielleicht. Deswegen, wer weiß.
Bei ihrem Freund Travis Kelce, der für die Chiefs spielt, ja.
Sowas zu schreiben ist, also...
Ja. Ja, wir hatten ja eben gerade eingangs gesagt, das Klima ist recht aufgeheizt und alles, was so in diese Richtung das weiter aufwiegeln könnte, ist nicht gerade hilfreich. Und dass er nochmal irgendwie Taylor Swift auf einem Konzert besuchen dürfte, kann man wahrscheinlich ausschließen. Ja. Aber nochmal zurück zur Debatte und dem, was da passiert ist. Wir haben ja gesagt, es ging mehr darum, sich zu präsentieren, und für viele war Kamala Harris noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, und in dem Format 90 Minuten ist jetzt nicht kurz, aber jetzt auch nicht ewig und episch und vor allen Dingen immer in 2-Minuten-Häppchen, da kann man gar nicht so sehr über Policy und Inhalte und Positionen unbedingt sprechen, denn sie hat die Chance vor allen Dingen in erster Linie genutzt, um Donald Trump, wie du immer so schön sagst, unter die Haut zu kommen und ihn zu nerven. Und das war wahrscheinlich eher dann hilfreich für sie, als jetzt irgendwie detaillierte Pläne auszulegen.
Ich weiß nicht, ich bin nicht so sicher. Ich glaube, der Ziel war, sich auch zu präsentieren, zu vorstellen. Und das hat sie auch gut gemacht. Sie ist gut rübergekommen, als sie über die Bühne gelaufen ist und hat sein Hand geschüttelt. Also sie ist zu ihm gegangen. Und viele Leute sagen immer, also ich kenne sie nicht, ich will mehr wissen. Und sie hat sich präsentiert, ein paar persönliche Geschichten erzählt. Aber genau, sie sollte ihre Position präsentieren. Weil viele Leute sagen, okay, sie ist Vize, ich kenne Biden. Aber ich will wissen, was sie als Präsidentin machen will. Also einerseits, ja, es stimmt, es ist 90 Minuten. Und besonders gegen eine Showman, ein Entertainer wie Trump, ist es, man kann nicht so tief reingehen, glaube ich, in seine Position und seine Pläne, weil dann verliert man. Er ist leichter, er ist, also spricht in kürzere Sätze, ist mehr entertaining. Und zu tief reinzugehen, ist wahrscheinlich, das ist nicht die richtige Plattform dafür. Aber andererseits, ich glaube auch, weil sie hat schon Pläne, das hat sie auch präsentiert, ihre Wirtschaftspläne, so 25.000 Dollar für einen ersten Hausverkauf für neue Hausbesitzer zu geben oder eine Child Tax Credit zum Beispiel. Und darüber hat sie auch gesprochen. Aber weil Trump mindestens, es klang so in dieser Debatte, wirklich keine oder sehr wenig Pläne hat im Vergleich, in dem Sinne von, also er hat, wenn gefragt über Gesundheitsreform, hat gesagt, dass er hat ein Konzept für einen Plan. Also wie wir wissen,
ist immer gut zu sagen, ja, keine Sorge, ich habe da was in der Schublade, aber wenn ich dann Präsident werde, hole ich es raus.
Klingt wie unsere Kinder, ja, ich habe ein Konzept, meine Hausaufgabe zu machen, ne? Also ja, okay, aha. Aber
er kommt damit durch.
Also er wollte in seinem Amtszeit Obamacare, der Gesundheitsreform, abschaffen, aber hat keinen anderen Plan dafür. Und das, nur er wollte das weg. Aber er hat die letzten 3, fast 4 Jahre so überlegen, was wäre dann, wenn er das schafft, Obamacare abzuschaffen. Und er hat nur ein Konzept.
Ja, aber das geht, wie man so schön sagt, mit ihm nicht so sehr nach Hause. Vielleicht auch, weil die Leute das nicht erwarten oder so. Du meinst, der Double Standard.
Ja, genau.
Dass bei Harris sagen, ja, Moment mal, wo war denn die Substanz? Wo ist denn hier quasi der Plan, die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen?
Wenn die haben beide eine Frage über Ukraine gekriegt, über Sicherheit gekriegt. Sie hat ganz klar und deutlich gesprochen über die Wichtigkeit von NATO, von der Allianz zwischen den USA und Europa und dass wir Ukraine unterstützen müssen und so weiter. Und seine Antwort war, ich rufe Putin an und morgen ist es vorbei. Aber ehrlich gesagt, wer nimmt das ernsthaft? Also wir wissen, und das haben wir schon im Sommer, als wir in die Staaten waren, gehört, dass der Krieg in der Ukraine ist nicht so ein großes Thema für viele Amerikaner. Ja. Aber trotzdem, also zu sagen, ich rufe ihm an und dann, ich meine, komm, wer nimmt das ernsthaft? Und dann zu sagen, ich kenne ihre Position nicht, ich habe nicht genug gehört, ich will wissen, was sie tun will. Aber das, ich rufe Putin an und es ist vorbei, ist akzeptabel? Das verstehe ich nicht.
Aber wenn es gelingen würde, würdest du ihn wählen wahrscheinlich,
oh,
oder?
Oh ja, dann hat er mein Vote.
Aber das Risiko willst du nicht eingehen, zu sagen, lass ihn mal machen.
Ich würde das gerne sehen, aber ja, nee, also das glaube ich nicht. Was? Ich wünsche, dass es so leicht wäre.
Ja, das stimmt, das würden wir uns alle wünschen. Ich fürchte aber auch, dass es eben nicht so einfach ist. Was hat denn dein Papa, Paul, der hat diese natürlich auch geguckt, diese Debate, was hat der denn dazu gesagt als Fallout? Du hattest mit ihm am Wochenende ja auch gesprochen.
Paul war unimpressed. Er sagte, das war unfair, dass die Moderatorin bei ABC News, dass die haben nur Trump gefact-checkt. Sie haben nur Fakten für ihn, nicht für Harris, als er gesagt hat, dass man kann ein Baby in das zweite und dritte Trimester und auch nach der Geburt. Entschuldigung, aber das war, ich fand, ein Fehler von CNN, von der ersten Debatte, dass sie haben solche Sachen, die so absurd waren, dass die haben ihm das erlaubt zu sagen, ohne Korrektur.
War halt eine andere Strategie. CNN hat halt gesagt, okay, wir mischen uns gar nicht ein, das ist die Plattform, spricht für sich. ABC, ich glaube, die haben das besser gemacht, haben eben bei nicht allem, es ging auch gar nicht bei allem, aber bei vielen nachgehakt und eingehakt. Trump hat ja direkt im Anschluss auch gesagt, das war 3-1. Das war ja unfair. Aber man muss auch sagen, er hat einfach mehr Sachen rausgehauen, die man fact-checken musste als Harris. Ich glaube, bei Harris hat man auch ein, zweimal zum Beispiel die Frage, wieso sie so viele Positionen verändert hat jetzt für diese Kampagne, die sie früher mal anders gesehen hat oder hatte, ne, wo man in den USA ja dann so ein bisschen Wechselhaftigkeit unterstellt und da hatte sie sich zu so positionieren müssen. Also das waren jetzt auch keine Softballs, da waren schon auch ein paar toughe Questions dabei, aber ich glaube, die Reaktion von, also bei Trump ist die Reaktion eines Journalisten da eher reinzugeben, häufiger gegeben, ne? Sagen wir es mal so.
Ja, auf jeden Fall, besonders mit der Eating the Dogs oder Eating the Cats. Also das, die waren auch gut vorbereitet dafür. Ne? Er hat, David Muir hat ein Statement von der Springfield, ja, von der Stadt, dass das ist nicht passiert oder die haben mindestens nichts davon gehört. Er war gut vorbereitet für das. Das war
beide Moderatoren waren gut vorbereitet. Ja. Ja. Auch Harris, muss man sagen, war gut vorbereitet. Ein Punkt ist ja oft, dass ihr vorgeworfen wird, wenn es über Prompter geht, ist alles sauber, aber sobald es bei Interviews auch gerade so ein bisschen off-script geht, dann wird es vielleicht wackelig und sie hat da sehr, zumindest hat sie ihre Strategie umgesetzt, wie du sagtest, weniger über sich und ihre Policies zu sprechen, also über sich persönlich schon, aber weniger so unbedingt detailliert auf die Position und mehr ständig Trump wieder den Ball zuzuspielen, ja, nach dem Motto, hat mir ja gesagt in unserer Sonderfolge, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Und leider, er ist in die Defensive gelandet, er hat das geschluckt, ja, und hat sich immer verteidigt, statt ihr zu sagen, ja, hör mal, was hast denn du eigentlich gemacht
die letzten 3 Jahre? Aber es war auch leider ein bisschen eine Ablenkung, ne? Also sie, wenn gefragt wegen ihrer Amtszeit im Weißen Haus oder Einwanderungspolitik, sie hat dann gesagt, so, ihr sollt zu Trump, einer Trump-Veranstaltung gehen und die sind total langweilig und das war extra eben Ablenkung von diesem Thema Einwanderungspolitik.
Genau, eigentlich hätte er geklappt. Sagen müssen, ja, das lass das mal so stehen und sagen, ja, bleiben wir mal bei der Grenze.
Aber das kann er nicht. Also man kann nicht irgendwas über seine Wahlkampf-Rallye, seine Auftritt Sachen sagen und er kann das nicht einfach so hängen lassen, ne? So, weil, wie wir wissen, er sagt, meine Rallyes, meine Auftritte sind die größte, ich habe die meisten Leute, die sind so toll, ich habe die most beautiful Rallyes, the most beautiful. Also ja, das kann er nicht allein lassen, das ist wirklich...
Deswegen ist das ein guter Punkt, den sie auch gemacht hat, dass man sagt, so ein Putin, der wird dann sagen, hör mal, bei deiner letzten Veranstaltung, da waren ja irgendwie nicht so viele dabei, da würde der, glaube ich, gar nicht mehr über Ukraine oder so reden, sondern nur sagen, ja, wie viel waren denn bei deiner Veranstaltung?
Also alle wissen genau, was seine Schwäche sind. Ja. Also er will auch nicht gesehen als schwach, er will ein Strongman sein. Also sie hat ihm auch dann kritisiert, hat gesagt, Putin könnte dich zum Mittagessen essen, dass alle lachen über dich in die internationale Community. Insofern, das hat richtig ihm geprägt und das hat ihm auch abgelenkt, wie du sagtest. Er hat sich dann nur verteidigt, statt, also ganz am Ende, und das haben wir in der letzten Folge gesagt, in seinem Schlusswort hat er gesagt, du hast geredet über die ganzen Sachen, die du machen willst, aber du bist Vize, du bist jetzt im Amt, warum hast du das nicht schon gemacht? Und das, wenn das seine Botschaft war, die ganze Debatte lang, würde er richtig gut rüberkommen. Und das ist irgendwas, das mein Vater sagt immer, dass viele, nicht nur Trump-Unterstützer, weil die Trump-Unterstützer, sie sind schon dabei, aber das würde viele unentschiedene Wähler wirklich gut treffen. Und das war ein Fehler von ihm, das war eine verlorene Chance für Trump.
Eigentlich. Aber ich glaube tatsächlich, ich bin mal gespannt, wenn jetzt im Laufe der nächsten Tage die Umfragewerte, die neuen, die aktuellen rauskommen. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es da die Nadel, wie man so schön sagt, groß bewegt hat auf der Skala in Richtung dann Harris. Es ging, wie wir auch beim letzten Mal gesagt haben, eben für Harris in erster Linie darum, nicht zu verlieren. Trump, ja, hätte mehr noch Wechselwähler ansprechen können und so, aber ich glaube, weil es eben so ein knappes Rennen ist, bleibt es erstmal dabei und da wird sich jetzt keiner groß abgesetzt haben, aber es bleibt dadurch eben offen. Ich glaube tatsächlich, wenn Harris nicht so katastrophal wie Biden, aber in gewisser Weise untergegangen wäre oder eben sich da nicht hätte behaupten können. Ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Ausschlag gesehen in Richtung Trump wieder vielleicht. Mhm. Und so wird es wahrscheinlich bleiben. Um nochmal sich nochmal klar zu machen, wie eng es auch ist, habe ich jetzt mal auf die aktuellen Umfragewerte nochmal geguckt. Es gibt ja verschiedene Institute, aber jetzt von der New York Times beispielsweise. Da liegt Harris ganz knapp vorne in der Gesamtbetrachtung bei 49% zu 47%-Punkten. Das ist wirklich sehr knapp beieinander. Das zieht sich auch noch nicht so auseinander. Und wenn man auf die entscheidenden Staaten guckt, weil darauf wird es wieder ankommen, ne? Also ob sie in Kalifornien oder in Massachusetts vorne liegt, ist eigentlich ziemlich egal, sondern es kommt auf dieses halbe Dutzend Swing States an. Und da ist es eben nach wie vor so knapp, wenn man sich anschaut, Arizona hat Trump ein bisschen verloren, aber da liegen sie jetzt bei 48% zu 48%. Oder Georgia hat Trump auch ein bisschen verloren, jetzt 48% zu 48%. North Carolina, der Staat, in dem dein Vater lebt, da führt Harris ein bisschen, 48% zu 47%. In Nevada ist es 49% zu 48%. Also sie führt überall so ein bisschen, aber wir reden hier von einem Prozentpunkt. Ja, also das ist total im Fehlerbereich. Und wie gesagt, es kann noch einiges passieren bis November. Aber im Mittleren Westen liegt sie auch vorne. Michigan, ganz wichtiger Swing State, 48% zu 47%. In deinem Heimatstaat Wisconsin hat sie sich ein bisschen mehr abgesetzt in den letzten Tagen. 50% zu 47%, also sehr knapp da, aber fast dabei, über die Hälfte drüber zu springen. Einzig in Minnesota, da wird es den deutlichen Tim Walz-Effekt geben und da gibt es dort, da führt sie mit 49% zu 43%. Also da hat sich schon ein bisschen was aufgetan, aber so at play, wie man sagt, ist Minnesota auch nicht gewesen. Insofern, da ist es ein bisschen deutlicher. Aber wie gesagt, insgesamt, ich finde, das zeigt nochmal ganz gut, wir bewegen uns hier wirklich in so einem ganz engen Bereich und ob es jetzt 49% zu 47% ist, ich bezweifle, dass es jetzt nach dieser TV-Debatte da großen Ausschlag gibt in der Richtung.
Ja, wir haben noch immer viel Zeit eigentlich. Mhm. Und es wird auf jeden Fall ein bisschen hin und zurück gehen, bis dann, also es ist oft so, dass nach einer erfolgreichen Debatte oder so, dann gibt es eine kleine Schub, aber das kommt dann eventuell dann alles wieder.
Und wir haben ja noch die Oktober-Surprise, auf die wir alle warten. Das ist so ein gängiger Begriff im US-Wahlkampf, dass dann etwas, was keiner auf dem Zettel hatte, dann im Oktober um die Ecke kommt und dann nochmal die Umfragen nochmal neu vielleicht durcheinander wirbelt. Allerdings muss man sagen, dieser Wahlkampf hatte bislang schon so viele Surprises.
Das ist
von
schwer.
Attentaten, potenziellen bis zu Rücktritt. Kandidatenwechseln, bis zu komischen Entwicklungen. Also wer weiß, was soll da überhaupt noch an Überraschung kommen im Oktober, aber we'll see.
Ja, aber noch ein Surprise, Stichwort Überraschung von der Debatte, war die Memes, die rausgekommen sind.
Eine ganze Palette. Debatte. Dafür liebe ich das Internet, muss man sagen.
Also man muss immer eine sinnvolle Humor haben und wie wir gesehen haben im Internet, viele Leute haben einen Sinn für Humor und das, die meisten kommen von das Moment, das am meisten viral gegangen ist in dieser Debatte und das war, als Donald Trump gesprochen hat von einer Kleinstadt in Ohio, das heißt Springfield, wo er sagte, dass Migranten aus Haiti essen die Haustiere, die Katze und Hunde von Leuten, die da in Springfield wohnen.
Und ausgerechnet Springfield, ist das nicht auch der fiktive Ort, in dem die Simpsons
wohnen? Ja.
Ich dachte erst, das sei wirklich ein Gag diesbezüglich, aber nein, das gibt es tatsächlich, Springfield, Ohio.
Ja, stimmt.
Die Behörden haben sich auch schon beschwert, dass sie jetzt so unrühmlicher Berühmtheit weltweit gekommen sind.
Ja, aber diese Memes, also kurz zurück zu den Memes. Also es gibt, ich glaube, alle haben gesehen, die Meme von ein großer Hund. Es sieht aus, wie er sitzt auf der Sofa und guckt der Debatte mit riesig Augen.
Angst erfüllt, weit aufgerissen und guckt, what?
Die essen die Katze und Hunde.
Aber they're coming from me.
Ja, also man lacht sich tot. Und dann über ein neues Lied, das rausgekommen ist.
Ja, das muss ich sagen, das ist mein neuer Beat übers Wochenende gewesen. Also da haben wirklich sehr viele kreative Reaktionen gab es dazu. Aber wenn man das so unter so einen Beat setzt, ein bisschen so einen Sound, dann könnte das echt ein Hit für den Herbst werden, für diesen Wahlkampf. Hören wir mal kurz rein.
In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs.
Whoa, 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 wolf.
They're eating the cats.
Meow, 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 meow.
They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs.
Whoa, 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 wolf.
Okay, lustig ist das auf jeden Fall. Man muss, wie gesagt, man muss lachen. Aber ehrlich gesagt...
wir wippen hier im Takt, während wir das hier weiter aufzeichnen.
Aber ehrlich gesagt, Auswirkungen von dieser Debatte und jetzt lachen wir darüber, aber Trump hat doubled down, wie man sagt. In die paar Tage seit der Debatte ist er wieder unterwegs mit Wahlkampfveranstaltungen und hat schon gesagt, dass er, wenn er im Amt kommt, würde Massenabschiebungen machen. Besonders er würde in Ohio anfangen. Und er hat es wieder gesagt, obwohl jetzt der Bürgermeister von Springfield hat schon eine Pressekonferenz gemacht, hat gesagt, sie haben Morddrohungen bekommen, Bomb-Threats, dass sie haben der Rathaus, die mussten das leeren und auch ein paar Grundschule da in Springfield wegen dieser Drohungen. Und er hat gesagt, ja, wir haben eine Community von Leuten aus Haiti und das ist schwer genug, die hier zu integrieren in einen Kleinstaat. So bitte hör auf mit dieser Rhetorik, das macht es ist einfach schwerer. Und also was macht Trump? Er redet immer weiter mit dieser gleiche Rhetorik. Und ich finde, also ich habe auch von einer Freundin gehört, du weißt, Ingo, ich habe ein paar Jahre in Mauretanien gelebt, als ich in die Peace Corps war und ich bleibe in Kontakt mit ein paar Freunden. Und eine ist eine Mauretanien, also sie ist nach die Staaten gekommen und wohnt jetzt in Ohio sogar. Und auf ihrer Facebook-Seite hat sie viel gepostet darüber und sie hat gesagt, weißt du was, ich komme nicht aus Haiti, ich komme aus Mauretanien, aber es macht das harte für uns alle, für alle Migranten, diese Rhetorik. Es ist egal, von woher man kommt. Und hat gesagt, oh, dass sie hat nicht Morddrohungen, aber also manchmal Leute guckt ihr an, ein bisschen komisch, dass sie fühlt sich ein bisschen unwohl, ein bisschen unsicher und das, also wir vergessen immer die Worte.
Genau, wir machen uns über die Memes lustig und finden das unterhaltsam, aber das ist dann doch, genau, wie du sagst, hat Konsequenzen, hat Auswirkungen und du warst übers Wochenende so richtig fuchsig ab einem bestimmten Punkt und nachdem uns über ein paar Memes auch ein paar Hunde mit Angst aufgerissenen Augen lustig gemacht haben, hast du gesagt, Moment mal, jetzt werde ich langsam echt sauer, weil...
es ist traurig. Ich meine, ich war auch in letzte Woche in Berlin und habe mit viele Deutsche über der Wahl gesprochen und ich finde das als Amerikanerin, als Amerikanerin im Ausland, ich finde es peinlich, dass ein ehemaliger US-Präsident, der hat so gute Chancen, muss man sagen, vielleicht, also wieder im Amt zu kommen, redet über Migranten in unser Land in dieser Art, so rassistisch und so xenophobisch und also ich finde es peinlich, ich schäme mich dafür. Und dass wir machen lustig darüber, weil das so absurd ist. Aber eigentlich, wenn man wirklich überlegt, was er sagt und dass er nicht aufhört, das zu sagen, das ist irgendwas, das total shameful ist.
Ja, also wir sehen, die Debatte hält noch ganz schön nach und wird es auch noch weiter wahrscheinlich tun. Es wird wahrscheinlich auch die einzige bleiben, denn Harris hat kurz danach, nachdem es für sie so gut gelaufen war, auch gleich angeboten, hey, let's do it again, lass uns noch einmal debattieren. Die amerikanischen Wählerinnen und Wähler haben das verdient, sich noch mal ein Bild zu machen, aber Trump hat da relativ schnell einen Deckel drauf gemacht, hat auf seinem Netzwerk gesagt, da wird es keine weitere Debatte geben. No way. Ich glaube, er verlässt sich jetzt mehr wieder auf seine eigenen Wahlkampfveranstaltungen. Immerhin gibt es ja noch die Debatte der Vizepräsidentschaftskandidaten, Tim Walz gegen J.D. Vance, am 1. Oktober. Da werden wir dann darauf blicken. Es hat sich übrigens noch jemand eingemischt in diesen Wahlkampf von außen, der weder zur Wahl steht noch selber wählt, aber vielleicht doch bei so manchem Katholiken und gläubigen Christen zumindest in den USA Gewicht hat, nämlich der Papst Franziskus. Was ungewöhnlich ist, ich kann mich nicht erinnern, dass ein Papst sich zu einer US-Präsidentschaftswahl irgendwie geäußert hat.
Nee, aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass Wähler müssen entscheiden zwischen zwei Böse, also dass die müssen die
The lesser evil. Of two evils, ja, also das kleinere Übel würde man im Deutschen dazu
kleiner
sagen.
Kleiner Übel, nicht
ja,
okay.
Ja, kleinere Böse übel. Ist, glaube ich, ein bisschen zugespitzt, obwohl man evil sagt im Englischen,
evil
du hast recht.
Evil ist ein sehr starkes Wort, also obwohl wir sagen, the lesser of two evils, aber trotzdem, evil ist wirklich...
Ich glaube, er meint es eben auch nicht so. Er sagt das kleinere von zwei Übeln, weil er beide für nicht wirklich ideal hält. Bei Kamala Harris ist die Position, dass sie für ein liberaleres Abtreibungsrecht einsteht, das einem Papst natürlich nicht gefallen kann. Und gleichzeitig die Haltung, von der wir gerade auch gesprochen haben, von Donald Trump gegenüber Einwanderern und Migranten. Und das ist eben auch nicht das christliche Menschenbild. Aber es fand ich interessant, dass er sich da eingemischt hat.
Ja, der Pope ist nicht zufrieden mit der,
Wahl, die USA haben in diesem Herbst.
Egal, ob er zufrieden ist oder nicht, die Amerikaner haben letzte Woche angefangen zu wählen. Die erste Stadt Alabama ist die allererste. 11. September war der Tag, als die Early Voting hat angefangen da und dass die Absentee Ballots, diese Wahl sind rausgeschickt zu Leute, die haben gefragt. Und der nächste Staat zu wählen auch würde mein Heimatstaat, Wisconsin. Die wichtige Swing State, die Cheese State, Käsestaat am 19. September diese Woche. Und dann wirklich, es geht jetzt los.
Ja, also das darf man nicht vergessen. Wir sagen immer, es wird die heiße Phase, aber nee, das ist jetzt wirklich, nach der TV-Debatte haben die ersten Early Voting Staaten begonnen und Ende der Woche können deine Mutter theoretisch in Wisconsin schon ihre Wahl abgeben. Und deswegen wird jetzt immer mehr alles, was passiert, noch wahlentscheidender, weil es schon beeinflusst, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch den Ausgang dieser Wahl. Aber für diese Folge war es das für heute. Zum Schluss vielleicht noch ein Tipp für die ARD-Mediathek in eigener Sache, denn dort findet ihr eine neue Sendung, die ich moderiere, die 100, vielleicht habt ihr schon mal was von gehört, im vergangenen Jahr hatten wir zwei Piloten, jetzt kommt sie auch ins Erste. Die 100, was Deutschland bewegt, ein Debattenformat, das wir gerade mit 100 verschiedenen Menschen aufgezeichnet haben, die neuen Folgen. Es geht dabei um eine Frage, die tatsächlich, glaube ich, hierzulande viele Menschen bewegt, nämlich, ist die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie? Es war eine sehr spannende Sendung, wie gesagt, in der ARD-Mediathek auch zu finden. Oder wenn ihr lieber zu diesem Thema einen Podcast hört, dann empfehlen wir Wahlkreis Ost. In einer der letzten Folgen geht es darum, warum es die AfD und der Populismus auch so leicht mancherorts haben. Wahlkreis Ost findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek. Da findet ihr uns natürlich auch. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Anregungen habt zu Amerika, wir müssen reden, schreibt uns gerne. Die E-Mail-Adresse in den Shownotes, auch die beiden Sendungen, die ich gerade angesprochen habe, die Links, die packen wir euch in die Shownotes. Bewertet uns auch, würden wir uns sehr freuen drüber. Bewertet uns überall, wo man das kann, in den jeweiligen Anbietern. Und wie gesagt, für heute war es das. Vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.